Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Eckhard Nickel. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Spitzweg. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt und vieles mehr sprechen. Wie schreibt Nickel? Wie macht er seine Bücher? Und natürlich auch, wie sieht er die Welt? Mich interessiert auch der Mensch, Eckhard Nickel. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 84. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Die Chinesen haben vor vielleicht 15 Jahren, 20 Jahren Teile ihrer Terrakotta-Armee haben sie auf Tour geschickt, auf Ausstellungstour, unter anderem als erstes nach Amerika in die USA. Und das war ein Riesenhype um diese Ausstellung. Und dann ist eine umgefallen und war kaputt. Und dann haben die Chinesen gesagt, ist nicht so schlimm, sind eh nur Kopien. Und das war für die Chinesen völlig normal. Weil das war das, was man sehen konnte, was da stand. Und die Amerikaner waren entsetzt. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist natürlich die interessante Frage, die dahinter steckt, ist natürlich die, dass wenn man das jetzt sozusagen unterscheiden wollte, unter unserer westlichen oder unserer eurozentrierten Sicht auf die Originalität des Kunstwerkes, da steckt natürlich auch vor allen Dingen diese Idee dahinter, dass wir durch das Werk auch zu diesem Menschen gelangen, während vielleicht der Werkbegriff, der hinter dieser Ansicht, die jetzt gar kein großes Drama darin sieht, wenn wir die perfekte Kopie einer wunderbaren Skulptur vor uns haben, die eigentlich das Gemachtsein, also das ja auch ein ganz wesentlicher Teil eines jeden Kunstwerks ist, nämlich die Loslösung eigentlich vom eigentlichen Schöpfer, möglicherweise völlig zureichend ist. Aber wir haben natürlich auch diese, auch aus, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert noch mit überlieferte Vorstellung, die damals in einer Art Geniekult ja manchmal ausgeufert ist, dass es wirklich ganz, ganz zentral ist, durch das Werk auch zu dem Schöpfer dahinter zu gelangen. Und ich glaube, das macht uns so versessen auf das Original vielleicht. Und es gibt ja auch einen ganz direkten Bezug in den Roman hinein, weil die Hauptfigur, die wir kennengelernt haben, Karl, hält ein Referat im Kunstunterricht, und wo es ihm genau darum geht, eigentlich um diese Loslösung des Werks vom eigentlichen Künstler dahinter. Also es ist eigentlich ein Plädoyer für die Anonymisierung der Kunst, und das ist ja eigentlich auch was ein bisschen so in diese Richtung geht, also richtig, um diesen Werkbegriff, der von dem wir gerade gesprochen haben. Insofern finde ich das auch sehr, sehr maßgeblich für eine der zentralen Debatten, die in dem Buch stattfinden, die sich dann auch so ein bisschen weiter fortentwickelt in die Gespräche von den drei Hauptfiguren, nämlich zwischen Karl, Kirsten und dem Erzähler.
Daher kam dann auch mal eine Assoziation, weil mir das sehr Bekannte vorkam, und das finde ich auch wichtig. Wie geht es Ihnen? Hören Sie sich beim Schreiben selber mit Freude zu?
Mit Gewinn und mit einer großen Neugierde, weil wenn es sozusagen um die Art und Weise des Schreibens geht, ist es tatsächlich so, dass ich mir sehr viel Zeit lasse, bevor ich mit einem Buch anfange, aber dann auch, abgesehen von vielleicht kleinen Ausnahmen, eigentlich das ganze Buch dann auch in einer geraden Linie und Richtung durchschreibe. Das heißt, ich springe eigentlich selten zwischen Punkten im Buch hin und her, sondern ich schreibe das Buch tatsächlich so, wie es der Leser dann am Ende auch liest, nämlich von der ersten bis zur letzten Seite durch. Wie gesagt, man geht natürlich dann über seine eigenen Worte später nochmal drüber, aber was Sie eigentlich fragten, also ich höre mir insofern zu und immer wieder mit diesen neugierigen großen Augen, weil ich teilweise wirklich beim Schreiben an bestimmten Punkten nicht weiß, was als nächstes kommt. Und das ist eigentlich das, wie ich immer finde, das ist eines der tollsten Sachen, wie man sich sozusagen selbst beim Schreiben noch überraschen kann.
Wie plötzlich ein Gedanke auftaucht, von dem man im Leben nicht gedacht hat, dass man ihn haben könnte.
Zum Beispiel.
Lachen Sie und weinen Sie mit sich selbst?
Absolut, absolut. Also ich bin mit mir in diesem Buch drin und es kommt zu ganz ja anrührenden Momenten, wenn es sich um Dinge handelt oder um Passagen, die mir sehr, sehr wichtig sind, für die ich mir dann auch wirklich besonders viel Zeit nehme. Und aber dann gibt es natürlich auch diese befreienden Momente, in denen ich auch von ganz großem Lachen erfasst werde, die eigentlich natürlich die noch schöneren sind.
Also das ist auch ein Teil des Schreibens, denke ich, das wirklich schön ist. Was nicht nur diesen Zwang, den man immer hört, ich musste das jetzt schreiben oder so,
ja,
sondern das, also man es auch aus Lust schreibt, ja.
Das finde ich ganz wichtig. Also es ist und ich finde auch, man kann Texten wirklich anmerken. Und natürlich gibt es auch großartige Texte, denen man den Schmerz anmerkt, unter dem er entstanden ist. Aber es gibt vor allen Dingen Texte, die einen halt so mit sich wegtragen. Den ist immer so ein Moment eingeschrieben der Begeisterung dessen, der diesen Text geschrieben hat.
Kommen wir mal zum Formalen, wenn es Ihnen recht ist, des Buches. Was ist das eigentlich für ein Buch? Was steht da so? Und so weiter und so fort. Und dann steht da als Titulierung für Ihr Buch Coming-of-Age-Roman. Mhm. Teilen Sie diese Etikettierung?
Also ich glaube, man nimmt dem Buch nichts, wenn man es als einen Coming-of-Age-Roman versteht, aber es ist, glaube ich, auf der einen Seite nicht nur ein Coming-of-Age-Roman und auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht vor allen Dingen ein Coming-of-Age-Roman. Also es ist natürlich ein ganz zentrales Moment, ist natürlich dieser bestimmte Moment im Leben, in dem sich die Hauptfiguren befinden, der natürlich zu dieser Analyse geführt hat oder auch führt und zu Recht. Aber irgendjemand hat dann mal gesagt, aber es gibt keine Nacktbadenden im Sommersee. Also es ist eine ganz andere Transformation, wie man sie vielleicht von so einem Buch üblicherweise erwarten würde. Aber das damit umrissen ist, ist ein Genre, was mich eigentlich schon immer sehr, sehr begeistert hat. Also eines meiner Lieblingsbücher ist Die geheime Geschichte, The Secret History von Donna Tartt, ist ja auch so etwas weiter ins Studium hineingerückte, Geschichte von Jugendlichen, die in eine Art pädagogischen Eros hineingezogen werden, in eine düstere, auch von der Antike beeinflusste Kriminalgeschichte. Aber das ist vor allen Dingen eine Zeit im Leben, die halt deswegen so spannend ist, weil sich in ihr so vieles zeigt, was später im Leben wichtig sein wird oder auch wichtig sein sollte. Nämlich diese Konzentration auf die wesentlichen Fragen, die uns eigentlich befassen. Also nach dem viel beschworenen Sinn des Lebens als allgemeiner Untergrund, aber halt auch vor allem die vielen kleineren Fragen, die den Umstand betreffen, wie man sich selbst versteht, wie man seine Rolle in der Welt sieht, was einen begeistert, was einen abstößt. Also es ist eigentlich so eine ganz spannende Zwischenzeit. Ich glaube, irgendwann mal im Buch nennt der Erzähler es die Grauzone oder das Zwielicht, in dem er sich da irgendwie gefangen sieht. Und ich sehe es eigentlich immer wieder, dass das eigentlich eine Situation ist, aus der eigentlich, aus dem Privileg, sich eigentlich genau mit diesen Dingen auseinanderzusetzen zu dürfen, ohne darüber nachzudenken zu müssen, wie man seinen nächsten Einkauf finanziert, ist eigentlich eine unglaublich gewinnende Situation, wenn man das auszuschöpfen weiß.
Ich habe das früher schon auch immer zusammengefasst, so, und ich hatte die Hände frei, um denken
zu können. Sehr gut, ja, genau.
Ja, und das ist etwas, was wir da auch lernen können, was leider nicht alle Menschen lernen würden oder wollen oder die in die Lage versetzt werden.
Genau.
Aber wenn man es kann, dann ist das ein Fund, das wir uns anlegen als Menschen. Da zehrt man den Rest seines Lebens davon, und zwar mit Gewinn.
Total.
Und nicht nur als Last.
Ja.
Sowas. Also ich stimme Ihnen da völlig zu. Es ist rein formal sowieso ein Coming-of-Age-Roman, aber es ist ein besonderer Coming-of-Age-Roman, was ich durchaus auch betonen würde. Wenn ich Karl als Ästhetik-Nerd bezeichnen würde, würden Sie protestieren oder würden Sie sagen, ja?
Ich würde, glaube ich, mit einer vorsichtigen Einschränkung ja sagen, weil Nerd eigentlich kein besonders schönes Wort ist. Es gibt vielleicht ein schöneres Wort dafür, aber es hat noch niemand gefunden. Wir sind so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich glaube, jemand irgendwo stand in einer der Besprechungen, dass es viel schwieriger sei, ein pubertierender Dandy zu sein als ein pubertierender Punk, weil das einfach alles noch viel unausgewachsener wird. Aber wahrscheinlich trifft es das, was wir unter einem Nerd verstehen, nämlich jemand, der sich mit Dingen befasst, die von der Mehrheit seiner Mitschülerinnen und Mitschüler eher skeptisch oder mit Verachtung betrachtet werden, weil sie einfach völlig aus der Zeit herausgefallen sind oder einfach aus dem allgemeinen Fahrwasser der Jugend sich entfernen, ist es, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ich finde nur Nerd, ich weiß nicht, warum mir das nicht gefällt, das Wort. Ich habe mir noch keinen Gedanken darüber gemacht, warum, aber irgendwie, ich glaube, es gab auch, es muss irgendein anderes Wort dafür gegeben haben, aber ich habe es nicht mehr zur Hand.
Ich komme deshalb in letzter Zeit verstärkt darauf zurück, weil ich eine Sendung gemacht habe, vielleicht vor 10, vor 20 Sendungen, da ging es um Nerds, ja. Die heißt tatsächlich auch Nerds. Und da hat uns die Dame oder mir die Dame sehr wortreich die Nerds nahegebracht. Ja. Und durchaus nicht nur negativ, sondern sie hat das auch gut gemacht, wie ich fand. Und da seitdem habe ich das so ein bisschen im Kopf. Und mir begegnen auch tatsächlich jetzt auch nach dieser Definition Nerds, die ich früher so nicht bezeichnet hätte tatsächlich. Und das war mir eigentlich ganz spannend. Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit, das mal anzuhören oder sowas.
Ja.
Ich habe es mit Gewinn tatsächlich damals die Sendung gemacht. War ganz interessant. Aber auf jeden Fall ist er ein Ästhetiker par excellence, oder?
Ja, absolut, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, darüber zum Beispiel nachdenke, dass es auf der Schule, auf der ich früher war, jetzt auch zum Beispiel eine Nerd-AG gibt, finde ich das schon wieder ganz, finde ich das
echt?
Schon wieder, ja, finde ich das dann eigentlich vielleicht dann doch wieder ganz toll und möchte das dann vielleicht doch begrüßen, dass er letzten Endes ein ästhetischer Nerd ist.
Gut, also wenn ich doch noch eine Rezension schreiben sollte, dann bringe ich die Vokabel da vielleicht rein, ja. Mal gucken.
Oder wir können ja auch versuchen, ein neues Wort dafür zu finden. Wir hatten mal die Gruppe von jungen Leuten, in der ich mich in meiner eigenen Coming-of-Age-Zeit befand, wir hatten mal unter uns einen Wettbewerb ausgeschrieben dafür, ein Wort zu finden, der den Zustand bezeichnet, wenn man nicht mehr trinken mag. Also wenn man nicht mehr essen mag, ist man ja satt. Aber
ja,
was ist
ja.
Man, wenn man nicht mehr trinken mag? Man ist,
ich sag
man
mal,
ist
voll.
Voll oder nicht mehr durstig. Aber wir haben dann, wir hatten dann, glaube ich, irgendwie so ein ganz bizarres Wort statt satt, irgendwie Schmöll oder so. Das war was ganz, ganz Bizarres. Ich habe es aber nicht, ich habe es leider nicht mehr in Erinnerung. Aber es gibt ja wirklich so Dinge, die einfach manchmal auf eine neue Bezeichnung warten.
Ich komme mal zur Sprache, nämlich die Sie in diesem Buch pflegen. Ist es eine Ihnen einfach, ich meine, ich könnte mir für die Frage fast selbst beantworten, ist es eine Ihnen innewohnende oder wollen Sie die Rolle von aus heutiger Sicht eigentlich aus der Zeit gefallener jungen Menschen, die versuchen, irgendwie erwachsen zu werden? Und wollen Sie die als Bildungsbürger darstellen oder ist das einfach, fließt das aus Ihnen?
Also es fließt sehr, sehr mit leichter Feder aus meinem Kopf, weil einerseits die Abgrenzung, die dadurch im Buch die Figuren von ihrer Umgebung vollziehen, natürlich eine ganz zielgerichtete ist und sie sich dann natürlich damit auch gerade, wie wir auch im ersten Kapitel gleich sehen, dass Karl sagt, er frequentiert Milch. Und er hat ja auch eine Privatsprache, die dann später rauskommt. Also das ist natürlich auch alles sehr, sehr, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Sprache, und das lerne ich eigentlich ohne Unterlass in meinem Leben, dass Sprache eigentlich immer auch ein großes Abgrenzungs- und Definierungsmerkmal auch ist. Und ob das jetzt die Jugendsprache ist oder die Bildungsbeflissene Hochsprache ob das die Dialektfreiheit ist, mit der man sich in Frankfurt dann gegenüber den hessischen Tonfeiern behaupten konnte oder musste oder durfte. Also es gibt immer, man kommt immer wieder dahin zurück, dass Sprache eigentlich dann so ein ganz entscheidendes Kriterium ist, wie man sich auch als Person und eine Persönlichkeit definiert. Und da ist es meinen drei Hauptfiguren natürlich sehr, sehr, liegt es ihnen sehr nahe, sich durch diese Sprache auch durch die Sprache halt eben abzusetzen. Aber es ist einfach auch, wie ich finde, eine wunderschöne Sprache. Und deswegen, desto mehr man sich so in Sprache vertieft und auch in solche Sätze. Ich habe mal in der Schule einen Aufsatz in Gemeinschaftskunde geschrieben. Da hat der Lehrer tatsächlich wie so eine Art fortlaufenden Kommentar an den Rand geschrieben, und das war alles ein Satz. Und der hat am Anfang hat er nur geschrieben, was für ein Satz. Und dann, was für ein unglaublicher Satz. Und am Schluss kam, glaube ich, Jesus Maria, welch Satz. Also der hat es dann sozusagen nochmal zum Ausdruck gebracht, auch diese Überraschung, die gewundene Gedanken manchmal auslösen können. Aber ich finde eigentlich das Schönste daran, an dieser Form von Sprache, ist nicht nur die Genauigkeit, die sie einem erlaubt, mit der man sich sozusagen so ausdrücken kann, sondern das ist eine bestimmte, und das ist mir immer sehr wichtig beim Schreiben, das ist auch immer eine bestimmte Folgerichtigkeit des nächsten Satzes gibt. Und das ist eigentlich was ich eigentlich nur von mir selbst mit einem aus mir oder in mir vorhandenen Sprachgefühl erklären kann. Also es gibt tatsächlich, wenn ich mich hinsetze und einen Satz schreibe und dann überlege ich und dann kommt dieser nächste Satz, dann denke ich mir, ja, das ist genau der Satz, also dieser Satz musste eigentlich auf diesen Satz folgen. Und das ist eigentlich so ein großes Sprachglück eigentlich, was mir da begegnet und auch vorschwebt als Idealzustand.
Also deswegen habe ich das Buch auch wirklich mit Freude gelesen, weil das kommt mir extrem, extrem entgegen. Ja.
Und ich finde, man tut dem Ganzen auch wirklich Unrecht, wenn man das immer nur als sozusagen Langsatztum abtut, weil es geht ja nicht nur um die Länge der Sätze, es geht ja vor allen Dingen auch um den Reichtum, also um das Füllhornartige eines Gedankens, der sich halt einfach über mehrere Ecken ausbreitet. Und das muss ja nicht mal der einzige und immer nur bei dem einen Satz bleiben. Also es ist ja einfach nur eine generelle Freude daran, an Weltbeschreibung und an Sättigung, der Sättigung eines Buches an Welt. Und das ist, ich weiß noch, weil natürlich für mich auch Thomas Mann immer ein ganz großes schriftstellerisches Idol und Vorbild war und ist. Ich konnte das immer sehr gut verstehen, dass das war ein Zitat von Walter Jens auf der Rückseite von meiner Zauberberg-Ausgabe, eine S. Fischer-Sonderausgabe, die ich auch zum Glück bis heute noch besitze, die so ganz herrlich verpixelt war. Das war so ein 80er-Jahre-Ding. Und da stand da, glaube ich, das einzige Buch, was er mit auf die berühmte einsame Insel mitnehmen würde, wäre der Zauberberg. Und das konnte ich so nachvollziehen, weil wirklich, wenn man mit diesem Buch, wenn man das Buch da dabei hat, dann hat man eigentlich so fast die ganze Welt mit sich. Weil es ist so, es ist so viel drin und es ist so, und das ist auch so eine bestimmte Vorstellung von Literatur, in der es nicht nur darum geht, eine Geschichte zu erzählen, sondern eine Literatur, die auch Ideen transportiert, die Dinge miteinander gegenüberstellt und dann auch Gedanken erlaubt und philosophisches Reflektieren sozusagen provoziert. Und es gibt vielleicht einfach mal, um es mal als Beispiel für sowas, für einen solchen Satz oder für einen solchen Komplex anzuführen. Ich habe so einen, das ist so einer meiner Lieblingsstellen im Buch. Die würde ich vielleicht einfach nur ganz kurz dazu vorstellen.
Ja, gerne. Gerne.
Und zwar ist es in dem Moment, wo sich Kirsten dann Gedanken macht, wie sie eigentlich in diese Geschichte hineingekommen ist. Und das geht los mit dem Satz: War sie einfach nur schwer enttäuscht, weil wir ein Geheimnis vor ihr hatten, in das sie am Abend zuvor nicht eingeweiht worden war? Oder entfaltete sich da vielmehr in ihrer Vorstellung eine neue Theorie, wie all die am Anfang noch unzusammenhängend scheinenden Elemente, die zu Kirstens Aufenthalt im Kunstversteck hingeführt hatten, in ihrem Kern verbunden waren durch einen dunklen Plan, der sie nicht, wie vordergründig angenommen, zur bravourös und formidabel Gerechten machte, sondern zum Objekt der Rache selbst? Mit einem vertrackten Drahtzieher im Hintergrund, der die gesamte Geschichte ihres vermeintlichen Verschwindens nur als vorläufigen Höhepunkt eines viel subtileren Konstrukts vorbereitet und naturgemäß noch einiges mehr für sie in petto hatte, weil er insgeheim selbst hinter der Stutzerbande stand und, am furchterregendsten von allem, am Ende gar die ursprüngliche Attacke von Frau Hügel orchestriert hatte?
Ja, toll, toll. Also, mir gefällt es aber super gut. Man muss dranbleiben. Ja, das ist eben das Entscheidende auch. Ja. Es liest sich nicht so hin und zwischendurch gucke ich mal ein bisschen Fernsehen oder auf mein Handy oder was auch immer. Ja. Also ich finde das ganz toll. Mir gefällt Ihre Sprache super gut und ich mochte gar nicht aufhören. Das erinnert mich so ein bisschen an, auch wenn es vom Stil her vollständig anders ist, es erinnert mich sehr an Nachsommer. Und zwar die Stelle, die ich liebe, sie heiß und innig, in der er einen Intarsientisch beschreibt. Über, glaube ich, 4 oder 5 Seiten. Hey, ein Intarsientisch über 4 oder 5 Seiten. Das muss man erstmal machen und das muss man erstmal lesen und dann auch noch schön finden. Ja. Aber ich finde es heute noch ganz, ganz toll, weil die Sprache um der Sprache willen ist einfach auch etwas ganz Wertvolles, was wir haben.
Ja. Ja.